Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, also wir müssen ja nicht den Blutdruck der deutschen Fans ausreizen, jedes Spiel. Oder den eigenen. Ja, also ich komme damit ganz gut zurecht, aber ich finde es auch so okay.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Nico Sturm und die deutsche Nationalmannschaft reizen dieses Mal den Blutdruck nicht aus. Es ist der erste wirklich ganz souveräne Sieg bei diesem Turnier. 7:2 gegen Ungarn und damit hat sich Deutschland jetzt auch zum ersten Mal auf den Viertelfinalplatz nach vorne geschoben. Auf Rang 4. Wie ist der Blutdruck bei Bernd Schwickerath? Servus.
Recht entspannt, würde ich sagen. Tag. Also, Fieber zweistelliger Bereich, oder?
Blutdruck zweistelliger Bereich, ja. Das ist fast ein bisschen niedrig. Was hat denn Harry Kreis gesagt? 120 über 80 ist sein Blutdruck.
Ja, aber er hat selber doch dieses zweistellige Bereich gesagt.
Okay, Puls im zweistelligen Bereich.
Puls, natürlich. Genau. Puls im zweistelligen Bereich, darum ging es. Ja. Ruhepuls wie Ulle damals, ne?
7:2 Sieg gegen Ungarn heißt also jetzt nach dem Sieg gegen Dänemark und gegen Österreich auch die Ungarn geschlagen. Dritter Sieg in Folge für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, das erste Drittel, glaube ich, haben wir schon ordentlich gespielt. Dann ist natürlich schwer, gegen so ein Bollwerk da hinten drin sich einiges rauszuarbeiten. Haben es dann wesentlich besser im zweiten Drittel nach der Strafe da gemacht. Die Jungs haben 5-3 Unterzahl gekillt. Unglaublich. Und ich glaube, danach war das Spiel so ein bisschen in unsere Richtung gekippt. Und dann haben wir das auch sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. Ja.
Bernd, da waren schon ein paar Dinge drin bei der Analyse von Moritz Seider, diese 3-5 Unterzahl natürlich. Und ja, dann muss ich auch sagen, waren offensiv ein paar Dinge dabei, die wir vielleicht noch nicht so gesehen haben. Mehr Rebound-Tore, auch mal schöne Spielzüge, auch ein schönes Powerplay-Tor. Also kann Deutschland viel mitnehmen gegen einen allerdings auch wieder schwachen Gegner.
Ich möchte erstmal über diese 3-5 Unterzahl sprechen. Erstmal möchte ich darüber sprechen, dass Maxi Schuber total sinnlos dahin geht. Ja, ich glaube nicht, dass er den Mann wirklich vor den Kopf checken wollte, aber wenn man so groß ist und den Ellbogen hochzieht, dann muss man damit rechnen, dass man einen Kopf trifft, schon mal dumm. Dann verstehe ich nicht, wie Moritz Seider, wo du eh schon in Unterzahl bist, da so hingehen kann. Ja, der Kollege mit der 22, dessen Namen ich gerade nicht weiß, und Seider hatten sich wirklich schon vorher mehrmals gekebbelt. Sie hatten gar keinen Bock aufeinander. Und Seider war so ein bisschen angepisst, auch weil der Schiri vielleicht nicht immer in seine Richtung gepfiffen hat. Konnte ich auch verstehen, dass er ein bisschen angepisst ist. Trotzdem kein Grund, den Unterzahl dann so einen über den Haufen zu fahren. Also komplett sinnlos. Das heißt, diese 3-5 Unterzahl war quasi selbst verschuldet. Aber was dann passiert ist, habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler bei 3-5 das Spiel dominiert. Und das war Nico Sturm. Er hat das erste Bulli gewonnen, den Puck rausgearbeitet. Dann sind die Ungarn nach dem Neuaufbau neu reingekommen vorne. Dann hat er einen guten Schläger, wie es so schön heißt, und arbeitet den Puck ein zweites Mal raus. Dann ist er zum Wechseln gefahren. Dann kommt er wieder, nimmt das nächste Bulli, gewinnt das schon wieder, wobei ein Kollege nicht ganz gut hingeht, aber theoretisch hat er es gewonnen, weil er den Puck nach hinten gespielt hat. Dann geht er nochmal dazwischen bei einem anderen Puck und dann holt er eine Strafe raus. Also das habe ich noch nie gesehen, wie jemand wie einer quasi persönlich eine 3-5 Unterzahl killt. Zwei Bulli-Gewinne, zweimal den Puck erarbeitet und eine Strafe rausgeholt. Das war einfach sensationell und vielleicht sogar wichtiger als seine beiden Tore.
Aber das fasste dann eigentlich auch den Spieler Nico Sturm ganz gut zusammen. Und darauf ist er ja auch stolz. Das ist seine Spielweise und das will er auch einbringen. Ja, dass er nicht unbedingt jetzt so der Zocker ist, genau. Sagt auch selber, sondern einfach der Arbeiter. Und auch so ein bisschen dann für die Spielweise und für die Philosophie von Harry Kreis steht erstmal das Zeug erarbeiten, laufen und dann die Buden machen. Und vielleicht jetzt nicht auch nicht immer die allerschönsten. Wobei, dieses Powerplay-Tor, schön Schläger reingehalten nach dem Pass von Freddy Tiffels, war dann auch schön gemacht. Also der kann auch was an der Scheibe, aber
Nöbels,
alles...
Oder?
Der Pass war Nöbels, genau. Sorry. Ja, genau. Ja. Nöbels, ja, genau. Aber kann auch was an der Scheibe, aber erstmal Arbeit.
Ja, das ist ja immer so klischee-mäßig, so harte Arbeit kommt zuerst und bla bla bla. Aber jetzt sieht man auch mal wirklich, was es bringt, weil diese 3-5 Unterzahl hat meiner Meinung nach wirklich das Spiel kippen lassen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Ungarn haben ja eigentlich ein Tor gemacht in dieser 3-5 Unterzahl, was dann aberkannt wurde, weil eben kurz vorher das Foul an Sturm war. Wenn der reingeht, dann kann das Spiel echt ein bisschen kippen. Ne? Aber dadurch, dass die Deutschen die 3-5 Unterzahl gekillt haben, waren sie danach so dermaßen im moralischen Vorteil. Und dann haben sie innerhalb von 3 Minuten irgendwie 3 Tore geschossen. Und danach war das Spiel ja komplett durch. Aber ich sage, diese 3-5 Unterzahl und vor allen Dingen dieser Auftritt von Nico Sturm in dieser 3-5 Unterzahl waren das Entscheidende, um dieses Spiel dann in den nächsten Minuten danach zu gewinnen.
Natürlich haben wir uns schwer getan, auch heute wieder, gerade am Anfang, aber ich tue mich dann immer schwer, jetzt will mir nicht immer hier hinstellen und alles kritisieren, weil ich habe gerade schon gesagt, wir spielen ja hier nicht gegen irgendwelche Amateure, sondern gegen richtig gute Eishockeyspieler, richtig gute Mannschaften, Mannschaften, die verzweifelt gegen den Abstieg spielen. Und ich fand, der Mo Müller hat das super in der Drittelpause angesprochen, dann ist es auch okay, wenn man, obwohl man 20 Schüsse mehr hat und die ganze Zeit die Scheibe hat, nur mit 1 oder 2 Toren führt. Das ist okay, also wir müssen dann nicht mit 5, 6 Toren jetzt den Gegner irgendwie aus der Halle schießen, sondern weil dann fangen wir an, anders zu spielen. Und es ist auch heute wieder in unser Spiel teilweise reingeschlichen, so die erste Hälfte vom Spiel, würde ich sagen. Und dann haben wir es schon gefangen und haben es dann erkannt, so, dass es so nicht funktioniert hat. Und am Ende haben wir wieder gezeigt, wenn wir auf unserer Schiene spielen, so wie wir Eishockey spielen, dann werden wir auch belohnt, weil dann sind wir die bessere Mannschaft, nicht nur auf Papier gegen solche Mannschaften, sondern auch auf dem Eis.
Nico Sturm, erst dominiert er das 3-5, dann macht er 2 Tore, dann tritt er wieder ans Mikrofon und fasst uns das Spiel zusammen und bringt immer seine Philosophie auch noch mitunter, also sowohl in den Aussagen, in den Interviews, als auch wahrscheinlich dann in der Kabine.
Ja, absolut. Ich habe gestern einen Text über ihn geschrieben für die Frankfurter Allgemeine und dann habe ich das mal so beschrieben beim ersten Absatz, beim Einstieg, wie wir Profis sagen. Er ist halt, also es gibt da diesen langen Gang, wenn man vom Eis kommt, diesen klassischen Mixed-Zone-Gang, wo dann diese Werbetafeln sind, die man im Hintergrund sieht und da geht man so um die Ecke und normal, der ist natürlich viel länger als normalerweise jetzt in der Liga. Sagen wir mal so, wenn du den normal lang gehst mit Schlittschuhen und auf diesem Teppich, dann brauchst du da schon so 2 Minuten lang. Ne? Nico Sturm schafft den nie unter 10, weil Nico Sturm nach jedem Spiel von allen angehalten wird, vom internationalen Fernsehen, vom deutschen Fernsehen, die ja mit mehreren Kamerateams und von mehreren Sendern da sind, dann kommen die Radio-Leute, da steht er. Dann kommen die internationalen Journalisten, dann kommen die deutschen Journalisten und jeder will jedes Spiel was von Nico Sturm wissen, weil er in jedem Spiel einer der Besten ist, wenn nicht der Beste und weil er wirklich extrem gut reden kann. Es ist wirklich mit ihm in der Mixo zu stehen, ist aus Reporter-Sicht für ihn Genuss, weil er bringt immer was. Er bringt immer ein gutes Zitat, er bringt immer was Ehrliches. Es sind keine Phrasen. Und wenn die nicht gut spielen, dann ist er auch keiner, der irgendwas schön redet, sondern der ganz klar sagt, das war nicht gut, das war nicht gut. Und ich finde es schon bemerkenswert, das habe ich auch in dem Text geschrieben, wenn man überlegt, dass der ja gerade erst vor ein paar Wochen sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat und gerade seine allererste WM erlebt. Nun ist er natürlich kein normaler Debütant, der irgendwie 21, 22 ist. Der Mann ist 28 Jahre alt, hat schon Stanley Cup und so gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem kommt der ja mehr oder weniger neu in diese Kabine. Und nicht nur auf dem Eis so zu dominieren, sondern sich auch danach hinzustellen und so klar seine Meinung zu sagen und auch die erste Reihe richtig zu kritisieren mit Aussagen wie, ja, welche Faxen an der blauen Linie und sowas. Das muss er auch erstmal bringen, ne?
Aber er kritisiert, wenn zu kritisieren ist und er lobt natürlich dann auch, wenn zu loben ist. Unter anderem die erste Reihe, beziehungsweise in dem Fall JJ Pitaka.
Gerade JJ nach dem letzten Spiel war sicherlich angefressen und hat heute gezeigt, dass wenn er die richtigen Entscheidungen trifft mit der Scheibe, unser bester Stürmer technisch ist vom Schießen her sowieso. Und wenn er sein Ding spielt, ich glaube, so wie er auch in Buffalo spielt, ist er unser bester Stürmer. Und freut mich, dass es für ihn heute so gut geklappt hat und dass er jetzt hoffentlich zur richtigen Zeitpunkt des Turniers seine beste Form findet, denn der ist unglaublich wichtig für uns, ist auch vollkommen klar.
JJ Pitaka, wir haben letztes Mal ausführlicher über die erste Reihe gesprochen. Die sah dieses Mal anders aus mit Kahun, Pitaka und eben da wieder Tiffels drin. Also Nöbels wieder raus, wieder umgestellt von Harry Kreis. Und Pitaka macht ein Tor, Schuss aus spitzen Winkel, schön versteckt und dazu 3 Assists. Also 4 Punkte Spiel von JJ Pitaka, das heißt die richtige Antwort dann darauf, dass ihn Harry Kreis ja im Spiel gegen Österreich gebencht hat.
Ja, aber es gab zunächst mal eine Szene, da hat man noch gesehen, dass ihm das ein bisschen nachhängt. Erstes Drittel, da steht er auf einmal allein vorm Torwart und den kann man reinmachen. Also natürlich, der Torwart hat auch gut gehalten. Ich sage jetzt nicht, dass da irgendwie ein Sack Mehl im Tor steht oder so. Ne? Das war schon ordentlich gehalten. Aber danach war Peterka extrem gefrustet, da hast du richtig gesehen, weil die Kamera hat den dann auch eingefangen, was wird das zum Videowürfel, werden ja in den Pausen, es gibt ja hier drei Powerbreaks, werden ja immer noch so mal schnell Highlights gezeigt, wenn ja nicht gerade irgendwelche verrückten Mitmachspielchen stattfinden. Und das ist ja vom Fernsehbild, dass du dann nicht nur die Szene siehst, sondern auch danach haben die in Zeitlupe gezeigt, wie er total frustriert auf die Bank fährt und dann die Bandentür so richtig mit Wucht zuknallt. Also der hatte einen richtigen Hals. Der wollte schon im ersten Drittel quasi diesen Makel von dem Spiel davor, wo er im letzten Drittel nicht mehr spielen durfte, wollte er das abschütteln. Und dann vergibt er diese Chance. Der war sowas von angepisst. Und da hat man gesehen, als dann sein Tor fiel, da hat er es mal so richtig tief durchgeatmet. Also das hat ihn schon beschäftigt, muss man sagen.
JJ hat einen sehr hohen Anspruch auf sich und auch auf seine Spielweise. Und manchmal, glaube ich, nimmt er zu viel Druck auf sich, um das Offensive in der Mannschaft nicht im Alleingang, aber doch sehr viel zu lösen. Und heute hat er einen sehr guten Beitrag geleistet mit den 4 Punkten. Aber auch, weil er mit seinen Mitspielern, mit seiner Stürmreihe auch sehr gut agiert hat. Und somit, wir freuen uns über das Ergebnis. Wenn es JJ dabei besser geht im Sinne von, er fühlt sich gut, wir wissen, Torjäger brauchen Tore, dann hilft er uns auch gegen Frankreich und hoffentlich weiter.
Wollte Harry Kreister vielleicht auch sagen, he was gripping the stick too tight. Also er hatte ja das, was du gesagt hast. Ne? Also einfach, er will das auch zeigen, dass er da eben dominieren kann und der Mannschaft helfen kann und Tore schießen kann und punkten kann. Vielleicht ein bisschen eben zu viel wollte. Und durch diese 4 Punkte hat er jetzt aber das auch beigetragen und vielleicht ist dann bei ihm auch der Knoten geplatzt.
Ja, ist jetzt immerhin wieder Topscorer dieser Mannschaft. Ne? Und er hat ja nicht nur irgendwelche Punkte gemacht, weil du kriegst ja auch mal einen Punkt durch irgendwie einen Querpass an der blauen Linie und dann machen die Leute noch was anderes. Er hat ja Tore richtig schön vorbereitet, also vor allem das von Kahun, ne? Also selber Puck erkämpft, nach vorne gerannt, schön Zeit verzögert, nach hinten abgelegt, also das Tor gehörte auch zu 50% ihm und seins war ja fast so ein Leon Dreiseitel Gedächtnistor aus spitzen Winkel, ne? Also das war jetzt auch nicht irgendwas. Natürlich muss man alles immer ein Sternchen dran sitzen. Es waren jetzt in Anführungszeichen nur die Ungarn. Es war jetzt nicht Kanada, es war die Schweiz, sondern es war Ungarn. Aber trotzdem musst du da erstmal so auftreten. Und wir haben uns vorher hier alle gefragt, was wird er machen? Weil Harry Kreis hat ja Umstellungen angekündigt. Und wir hatten uns überlegt, ja, vielleicht holt er sogar Fischbuch wieder rein, nimmt einen anderen komplett raus. Kahun war ja auch echt nicht gut bisher, hatte nur einen Punkt in 5 Spielen bis dahin. Aber dann haben wir uns gedacht, naja, wahrscheinlich lässt er alles beim Alten, um den Leuten gegen Ungarn die Möglichkeit zu geben, sich da nochmal richtig Selbstvertrauen zu holen mit einem guten Spiel, mit vielen Punkten. Und man muss sagen, ist total aufgegangen. Ne?
Ich glaube einfach, dass wir ein bisschen einfacher auch heute gespielt haben. Das, glaube ich, hat ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen, dass wir viel zu viel versucht haben zu passen und nicht wirklich irgendwen vom Tor hatten, sondern immer nur ein bisschen außen rum gespielt haben. Und ich glaube, heute war es um einiges besser, weil wir mehr Zug zum Tor hatten und dann unsere Geschwindigkeit auch über außen genutzt haben.
JJ Peterka und dieses Tor, das du schon angesprochen hast, das ja auch Kahun dann sicherlich Selbstvertrauen gegeben hat. Peterka auf Kahun war ja genauso. Er geht wirklich durch. Peterka hat ja auch Tempo, hat ja so auch schon mal eine Bude gemacht. Ne? Du erinnerst dich, das war gegen, weiß ich gar nicht mehr, wo er da aus dem, gegen Österreich, oder? Wo er aus dem Drittel wieder reingegangen ist und dann ins kurze Eck geschossen hat.
1-1 gegen Dänemark.
Gegen Dänemark, genau. Der Spiel davor, gegen Dänemark, genau. Also einfach straight rein und jetzt bei dem Tor von Kahun gegen Ungarn, das war das 6-2, da kommt er eben noch als Trailer mit dazu, als Peterka geht mit Tempo rein, hat dann natürlich das Auge. Ne? Und dann spielt er trotzdem einfach einen Pass, wartet nochmal kurz, bis sich dann auch der Passweg öffnet auf Kahun, spielt ihn rüber und da war diese Straighte mit dabei und dann dazu auch noch wichtig, dass Kahun halt auch mal gepunktet hat noch zusätzlich.
Ja, absolut. Also der braucht schon wirklich mal ein Tor. Wie gesagt, einen Scorerpunkt nach 5 Spielen kann wirklich nicht der Anspruch des Erste-Reihe-Centers sein. Zumal, wenn der Erste-Reihe-Center im letzten Testspiel vor der WM 2 Tore schießt, dann denken, oh, da hat sich jetzt die erste Reihe gefunden. Und wir dürfen das ja nicht immer nur an Punkten festmachen. Ich finde, die haben auch einfach nicht gut gespielt. Ne? Also Sturm hat die ja nicht umsonst kritisiert. Und Harry Kreis hat ja denen vorgeworfen, dass sie ein anderes Spiel spielen als der Rest der Mannschaft. Ne? Also klar, er macht das nicht so direkt, aber er hat gesagt, Jungs, wir haben gesagt, Jungs, spielt unser Spiel. Und das impliziert, dass sie es bisher nicht getan haben. Und kann ein Trainer eine Sturmreihe härter kritisiert, indem er sagt, sie spielen nicht unser Spiel. Das heißt ja sehr vieles. Das heißt, sie halten sich nicht an die Vorgaben. Sie denken, sie können was Besonderes tun. Sie machen nicht das, was andere machen. Also das ist ja echt schon eine harsche Kritik. Und die war auch berechtigt, weil, ich meine, Peterka hat es ja selber gesagt in dem Zitat, was wir gerade gehört haben, zu viel gepasst, nicht Nord-Süd gespielt, so wie sie es wollten. Und Kahun war auch so ein Beispiel dafür. Der ist ja dann häufig mal auch nach irgendwelchen Wechseln frustriert auf die Bank gefahren und saß dann da irgendwie und du dachtest, was ist los mit dem oder wenn er an uns vorbeigegangen ist. Also um wieder dieses Mixzone-Thema aufzumachen. Man sieht ja richtig, ist jemand zugewandt, hat jemand Bock auf Gespräche, will jemand was loswerden oder versucht jemand irgendwie an uns in Anführungszeichen unerkannt vorbeizukommen. Und so Kahun ist jetzt zwei Spiele lang auch Kopf nach unten, keinen Blickkontakt suchen, damit er bloß nicht angesprochen wird. Ne? Und das auch meiner Meinung nach zu Recht, weil er wusste, was habe ich denn gerade zu erzählen, Gutes. Ne? Und Schlechtes wollte er halt nie erzählen.
Ja, Dominik ist auch so ein Spieler, der einen sehr hohen Anspruch hat und sehr viel Verantwortung annimmt, auf sich nimmt für das Offensive, für sein Spiel. Freut mich auch für ihn, dass er da, und ich beurteile es nicht nur nach Punkten oder Tore, man hat gesehen, dass er ein gutes Gefühl hat über sein Spiel heute.
Also die Reihe mit Kahun, mit Petarka und jetzt wieder mit Tiffels punktet gegen die Ungarn. Die Vojo-Reihe funktioniert eh sowieso, die Sturmreihe. Funktioniert. Stachowiak hat wieder getroffen, ne? Und wieder war es auch.
Das 1-0 und ja, genau. Alle waren wieder beteiligt, ne?
Ja, genau. Ja, Tomi legt ab auf Schütz.
Tomi erkämpft den Puck.
Ja, legt ihn dann auf Schütz, genau. Ja, genau.
Vojo, wie du als Embedded Man da sagst, hat er den Nachschuss reingemacht.
Also drei Reihen funktionieren, jetzt fehlt nur eine.
Hauptsache ist, ein Teil der Mannschaft scored. Es muss nicht immer alle Reihen sein. Es gibt Momente, wo die haben auch ein paar gute Chancen gehabt, die Jungs. Ja, wichtig ist, dass das Ergebnis hat gestimmt, 7-2. Prozess war gut. Es sind ein paar Situationen, wo ich denke, wir würden die gerne nochmal wiederholen, Angriff, Scheibenverlust und so weiter, aber das gehört auch irgendwo dazu, das sind die Jungs selber sehr kritisch, aber ich beurteile die Leistung nicht alleine an die Punkte, die sie produziert haben, die haben gut gespielt und auch ihr Beitrag geleistet.
Da geht es jetzt um die Reihe Nöbels, Kastner und Widerer. Aber ist ja auch wirklich so, wenn du zwei bis drei Reihen hast, die dann auch mal im Wechsel scoren können, dann ist das schon mal ganz gut. Und vielleicht gibt es dann im nächsten Spiel gegen Frankreich dann auch von den dreien eben Punkte. Aber wichtig war jetzt, glaube ich, wirklich mal, dass eben auch die eigentliche Scoring-Line, ne, mit Kahun, mit Peterka und dann, je nachdem, wer mit dabei ist, dass die eben auch wirklich mal punktet und sich das Selbstvertrauen holt. Insofern auch vom Coaching her, das, was du angesprochen hast, lass die zusammen, gib ihnen Selbstvertrauen, auch gut gemacht von Harry Kreis.
Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, das hat auch ein bisschen gedauert. Ne? Also das erste Tor macht die vierte Reihe, dann im zweiten Drittel funktioniert lange Zeit wirklich nichts. Und wenn das 1-1 fällt, was ja bei einer 3-5 Unterzahl durchaus passieren kann, dann ist es auch ein anderes Spiel. Danach macht Seider das Tor, dann zweimal Sturm und erst dann war es durch. Also das war, und das 2-0 fiel, glaube ich, in der 36. Minute. Also das war jetzt auch nicht von A bis Z eine mega souveräne Vorstellung gegen Ungarn. Das muss man dann auch sagen. Und erst im letzten Drittel haben dann auch die Leute aus der ersten Reihe getroffen. Also es ist noch trotzdem Luft nach oben bei dieser Mannschaft. Nur weil jetzt einmal irgendwie ein 5-Tore-Sieg war gegen Ungarn, braucht man nicht denken, die würden jetzt ganz easy durch dieses Turnier fliegen. Also ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen Frankreich, was sie ja nach allem, was man jetzt weiß, gewinnen müssen, wird auch nicht so ganz einfach, glaube ich. Und danach, wenn dann Top-Teams aus der Gruppe A kommen, was ja dann die Schweiz wäre, weil Deutschland kann nur noch maximal auf Platz 4 kommen und die Schweiz hat den Platz 1 schon sicher in der anderen Gruppe. Also da reicht so eine Leistung von den ersten 30 Minuten aus dem Ungarn-Spiel auf gar keinen Fall.
Ja, und man muss auch sagen, so Rebound-Tore haben sie jetzt gemacht, aber diese Rebounds gibt es gegen bessere Nationen teilweise nicht. Also der Schuss von Schütz war auf dem Schoner, aber auch dieses Rebound-Tor von Sturm, da geht der Schuss genau auf den Körper des Torwarts, den lässt ein Schweizer, kanadischer, tschechischer Torwart nicht so prall. Insofern machst du natürlich jetzt gegen diese Nation, machst du die Tore, die machst du vielleicht gegen andere nicht. Aber ja, noch ist es ja nicht so weit, Viertelfinale. Du musst Frankreich noch schlagen. Und dann, Viertelfinale gegen die Schweiz, sagst du schon. Und lass uns noch kurz auf die andere Gruppe blicken, denn ich habe da zur Schweiz eine Einschätzung von einem anerkannten Eishockey-Experten mir abgeholt.
So, kurz darüber reden, wie die Schweizer schon wieder durchdrehen. weil die da irgendwie gegen drei Hobbymannschaften gewonnen haben, reden die ja schon wieder vom Titel. Das ist wieder sensationell, was in der Schweiz abgeht. Die beste Mannschaft überhaupt.
Bernd Schwilkerath, ich will dich Kreide fressen hören.
Ich habe gestern die ganze Zeit während dieses Spiels gedacht, ey, jetzt gewinnen die das auch noch, da muss ich hier noch zurückrudern. Und jetzt hast du es natürlich schön so geschitten. Ich habe ja auch gesagt...
Warte mal, ich bin ja nicht so fies. Okay, na? Ich spiele auch noch das, was du danach gesagt hast. Na? Ich will ja hier nicht vom Bus schubsen. Na? I don't wanna throw you under the bus.
Ich sage gar nicht, dass die schlecht spielen. Ganz im Gegenteil, die Schweiz spielt super. Aber sollen wir nicht erstmal abwarten, wie die mal gegen eine Top-Mannschaft spielen, bevor hier irgendwie wieder was erzählt wird? Also, es ist schon wieder, es ist jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr fliegt die Schweiz durch die Vorrunde und alle sagen, wow, ist die Schweiz gut. Dieses Jahr sind sie dran. Und meistens an dem Viertelfinale Ende. Ja, ich weiß, sie sind jetzt auch zweimal ins Finale gekommen. So ist nicht. 13 und 18. Und dann, natürlich haben die eine tolle Entwicklung genommen. Natürlich sind da auch sehr gute Spieler bei und sie schaffen es auch besser als andere Nationen, ihre NHL Spieler am Ende des Jahres, trotz langer Playoffs teilweise, nochmal rüberzuholen. Deswegen will ich gar nicht schlecht über die Schweiz reden. Mir geht's nur immer um diese übertriebene Euphorie, die da herrschte. Deswegen bleibt doch alle mal locker, Leute. Der Katzen, die haben wir doch nachher wieder groß.
Ja, aber jetzt haben sie gegen diese guten Nationen ja auch gespielt. Kanada geschlagen, Tschechien geschlagen. Also die Gruppenphase nicht so schlecht von der Schweiz. Aber das große Aber, logisch, du kannst dann in einem Spiel halt auch wieder ausscheiden und dann ist das ganze Turnier wenig wert oder diese Gruppenphase.
Genau, ich meine, sie haben jetzt 18 Punkte nach 6 Spielen, besser geht's nicht. Sie hatten aber auch zweimal. Bitte?
Stark gerechnet, besser als 18 Punkte nach 6 Spielen geht nicht.
So ist er.
Dafür bist du da.
NRW-Abi, was willst du machen? Auf jeden Fall, die haben aber auch zweimal schon 20 Punkte gehabt, unter anderem vergangenes Jahr. Und wenn ich mich recht entsinne, sind die Schweizer dann nicht Weltmeister geworden. Also, ich will nicht schlecht reden, wie ich gerade schon mal sagte, oder gestern sagte, was du gerade eingespielt hast, oder vorgestern, ich weiß gar nicht, ich komme schon durcheinander. Nein, die Schweiz spielt eine super Vorrunde und die werden wahrscheinlich auch gegen Lettland das letzte Spiel gewinnen, dann haben sie 21 Punkte, das wäre ein ewiger Rekord für sie. Und dann sind sie natürlich, egal ob es dann gegen Dänemark oder Deutschland geht, wirklich Favorit. Sie sind dann heiß drauf, sie haben diverse NHL-Spieler bei, die alle funktionieren, sie kriegen kaum Tore rein. Die schlagen jetzt auch die Top-Teams wie Kanada und Tschechien. Alles wunderbar. Aber naja, in den letzten Jahren wurden dann so ein paar K.O.-Spiele gegen Deutschland auch mal verloren, obwohl man vielleicht auch da auf dem Papier die bessere Mannschaft war. Und wenn das in den Köpfen anfängt zu rattern, dann warten wir mal ab. Aber trotzdem würde ich sagen, so wie es jetzt ist, sind die Schweizer mindestens mal ein guter Halbfinalkandidat. Was dann passiert in einem Spiel, weiß man ja nie.
Hast du die Kabinenansprache von Nico Sturm da schon so ein bisschen vorgeschrieben? Jungs, das ist bei denen in den Köpfen drin. Ich war da zwar nicht dabei die letzten Male, aber ich habe das gesehen, wie ihr die geschlagen habt. Die putzen wir wieder weg. So in die Richtung.
Also ich glaube schon, dass er in den Köpfen ist. Also ernsthaft, jetzt mal, stell dir mal vor, die Deutschen gehen irgendwie in der fünften Minute durch ein Überzahlspiel in Führung und dann vergeben die Schweizer 4 Großchancen im ersten Drittel, weil Niederberger das Spiel seines Lebens macht. Dann sitzen die aber schon in der ersten Drittelpause in der Kabine und denken sich, was passiert denn doch wieder? Doch bitte nicht schon wieder gegen diese komischen Deutschen da. Aber warten wir mal ab. Lass die Deutschen erstmal weiterkommen, weil theoretisch kann Deutschland ja selber 12 Punkte holen und gar nicht ins Viertelfinale kommen. Wenn die Dänen nämlich ihre beiden Spiele gegen Schweden und Finnland gewinnen, dann scheidet Deutschland mit 12 Punkten aus, was glaube ich auch noch nie gegeben hat bei so einer WM. Aber ich gehe jetzt auch nicht zwingend davon aus, dass die Dänen die Schweden und Finnen schlagen, aber es ist theoretisch möglich.
Und dann kommt ja der nächste Schritt. Also klar wäre das ein Viertelfinale und du hast die Chance aufs Halbfinale. Aber was ja über dem Ganzen noch schwebt, ist ja auch die Olympia-Qualifikation. Und da geht die Rechnerei jetzt aktuell auch los, auch in der Bissl-Hockey-Fankurve. Und ich habe es jetzt nicht ausgerechnet vor dem Podcast, weil ich die Zeit nicht mehr hatte, weil ich hier schön dir deinen kurzen O-Ton noch um die Ohren hauen musste. Das war mir wichtiger, den noch zu schneiden. Aber grundsätzlich ist doch klar, wie die Weltrangliste ausschaut und kannst du dir doch auch von Seiten des DEB ein paar Szenarien entwerfen, wie es klappt, dass man eben auf Platz 8 kommt. Man muss vorbei an entweder Slowakei oder der Schweiz. Schweiz wird schwierig, weil die ins Viertelfinale kommen. Dann hast du das direkte Duell. Aber es ist doch ganz klar aufgelistet, welche Turnierergebnisse wie viel zählen, wie viel Prozent, wie viele Punkte.
Nein, ist eben nicht ganz klar ausgerechnet.
Also was ist das Problem? Warum wissen wir nicht, was Deutschland braucht, um sich für Olympia zu qualifizieren?
Weil diese Liste nicht mehr öffentlich ist. Das war früher immer so. Und ein Kollege von mir, der Thomas Lipinski vom Sportinformationsdienst, hat jetzt über Tage versucht, die IHF anzusprechen. Und es gibt einfach keine Antwort, weil es gibt ja dieses 2020er Turnier. was ja abgesagt wurde wegen Corona. Und niemand weiß, wird das komplett rausgerechnet, wird das anteilig berechnet, wird einfach die damalige Weltrangliste als WM-Ergebnis gesehen. Es ist alles nicht klar. Und auch beim Deutschen Eishockeybund, da wurde auch nachgefragt, wie sieht das aus, was müsst ihr genau machen? Auch da heißt es immer, wir wissen es nicht, wir haben keine Info von der IHF. Das wird in den nächsten Tagen erst kommen, was ich schon mal ein totales Unding finde. Aber man kann sich grundsätzlich schon überlegen, man muss das Turnier besser abschneiden als die Slowakei oder die Schweiz. Und die Slowakei hat ja immer noch die Chance, ins Viertelfinale zu kommen, auch wenn die nicht ganz so hoch ist, aber sie ist zumindest da. Wenn die es aber nicht schaffen, die Slowaken, und die Deutschen kommen ins Viertelfinale, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die deutsche Mannschaft sich direkt für Olympia qualifiziert. Aber wenn das nicht passiert, dann muss natürlich durch ein Quali-Turnier. Und insgesamt, wir wissen es nicht.
Bei der Slowakei hauen natürlich die Olympischen Spiele positiv rein. Also die Olympischen Spiele 2022, da haben sie ja dann in dieser Weltrangliste, die wird jetzt die aktuelle, die wir haben, da werden die Olympischen Spiele mit 100% gewertet und da haben sie ja dann fast 100 Punkte mehr geholt für die Weltrangliste als Deutschland. Deutschland war bei der WM 2022 besser, Deutschland war bei der WM 2021 besser als die Slowakei, war auch WM 2020 hängt jetzt bei mir noch mit 50% drin und so weiter und so fort, also die letzten Turniere, aber ja, diese Olympischen Spiele,
das ja, genau, gefunden. Ich genau. habe keine Ahnung, wie das gewertet wird.
Ja, okay, gut. Also ja, es ist alles total, es ist nicht so, nur zu sagen, es ist nicht so, dass die Fragen nicht gestellt werden, sondern es gibt einfach die Antworten.
Nein, natürlich werden die Fragen gestellt, aber sie werden halt nicht beantwortet.
Ja, okay, gut. Dann sind wir da auch schon ein bisschen schlauer, wenn auch nicht wirklich, aber klar, ist auch besser sein als Slowakei und
also
Schweiz.
Also wir gehen jetzt Schall gleich, wir haben ja heute Montag, wir sind gleich beim Training und da sollen auch natürlich nochmal Leute vom DEB da sein, jetzt abgesehen von über das Sportliche hinaus, und da werden wir die Frage auch nochmal stellen. Was ist jetzt mit der Weltrangliste, was ist mit der Olympia-Quali? Keine Ahnung, vielleicht haben sie mittlerweile Antworten, dann werden wir die heute im Laufe des Tages bekommen.
Okay, und dann würde ich sie auch für den Podcast nochmal ganz kurz aufbereiten, damit ihr die Info natürlich auch hier bekommt. Bernd, ja, dann haben wir jetzt noch das Spiel gegen Frankreich, das Deutschland gewinnen sollte auf jeden Fall. Und dann wohl rein ins Viertelfinale. Übrigens nochmal ganz kurz zurück zur Schweiz, da hat es ein Feedback gegeben zur letzten Sendung. Völlig richtig, also Hischia und, wie wird da ausgesprochen? Ich glaube Siegenthaler, oder? Jonas Siegenthaler. Die sind nicht eine Runde früher ausgeschieden als Dreiseitel und Grubauer, sondern sie sind halt früher ausgeschieden in dieser Runde und deswegen hatten sie mehr Zeit zu kommen. Nur das, um das ja, habe ich genauso Tage, wie ich Villach und Klagenfurt Kärnten zur Wiege des deutschen Eishockeys gemacht habe, was natürlich einfach ein Versprecher war. Also sind natürlich die Wiege des österreichischen Eishockeys und die Wiege des deutschen Eishockeys, Bernd. Klar, weißt du, ist nämlich jetzt habe ich dich gemutet. Bayern, genau wolltest du sagen. Ja, genau, richtig. Ja.
Übrigens heute natürlich, wo du das österreichische Eishockey sprichst. Heute Abend am Montag ist natürlich ein geiles Spiel. Österreich gegen Ungarn, es geht wirklich darum.
Gegen wen? Österreich-Ungarn, ne? Du bist falsch vorbereitet, den Gang. Österreich-Ungarn gegen wen?
Ja. Historiker-Gags, natürlich. Aber Österreich hat ja erst einen Punkt, das wirklich enttäuschend ist. Ungarn hat zwei. Und es geht wirklich um alles, ne? Also da kann es theoretisch, wie es das vor ein paar Jahren schon mal gab, zwischen, war das auch Italien, Österreich damals in der Slowakei 19? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall kann theoretisch heute ein Penalty-Schießen darüber entscheiden, wer die Klasse hält, ne? Also es wird wirklich schon ein heißes Duell am letzten Spieltag. Ungarn gegen Österreich. Es geht um alles für diese beiden. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die sich teilweise eine Liga teilen, dass sehr viele Spieler sich kennen aus Vereinen, aus der Liga. Also das ist wirklich extrem brisant. Wenn ihr Eishockey verzweifelten Abschiedskampf, wie Nico Sturm es so ähnlich genannt hat, ja, das kann man sich heute Abend angucken. Österreich gegen Ungarn.
Genau, es war 2019 bei der Weltmeisterschaft. Italien gewinnt 4-3 gegen Österreich im Penaltyschießen.
Richtig.
Genau, und Dramatik.
Und Anekdötchen, ich sitze auf der Tribüne, das Spiel habe ich mir nicht auf der Pressetribüne angeschaut, sondern wollte eigentlich das Spiel gar nicht gucken, bin so rumgelaufen da in Bratislava im Stadion und dann dachte ich mir, ach komm, den letzten Drittel gucke ich mir jetzt doch mal an. Dann habe ich mich einfach auf die Haupttribüne gesetzt, weil du kannst mit der Akkreditierung, konntest du da einfach überall hin, war wahrscheinlich gar nicht erlaubt, aber völlig egal, habe ich gemacht und hinter mir sitzt Pat Cortina, der natürlich diehard Italien-Fan war. Und wie der abgegangen ist, als sie es gewonnen haben, sensationell. Das war eines der, würde ich sagen, Top 10 WM-Erlebnisse, die ich bisher hatte, mit Pat Cortina zusammen dieses Penalty-Schießen gucken. Das war echt schön.
Entscheidender Penalty für Italien verwandelt durch Sean McMonagall, ein Italo, Kanadier, wie man vielleicht unschwer erkennen kann.
Ja, Pat Cortina ja auch.
Ja, genau. Ja. Und so schließt sich der Kreis. Bernd, das heißt, du wirst dann nach dem Spiel natürlich, wie wir das kennen, auch also zwischen Österreich und Ungarn, wirst du natürlich Stimmen liefern und natürlich zu den ungarischen Tönen auch gleich die Übersetzung oben drauf. Das machst du dann selber, so will ja, ich sicher, halt kennen einfach, ne? So will ich
kennen. Ich kann das Spiel leider nicht in der Halle gucken. Ich habe wirklich keine Zeit. Das nervt mich ein bisschen. Ich würde das sehr gern gucken, aber ich habe ja schon mal gesagt, wir sind hier irgendwie knapp 40 Minuten von Tampere weg und ich schaffe es leider heute nicht, dieses Spiel zu gucken. Das ärgert mich ein bisschen, aber ihr könnt sie alle gucken.
So ist es. Und ihr könnt weiterhin Podcasts Bissl Hockey hören und die WM hören und uns auch weiter unterstützen. Und wir sagen wie immer Dankeschön für alle, die an alle, die über Startnext supportet haben. Heute geht es Dankeschön an Markus, an Daniel, an David, Tobias, Arndt, Peggy, Heiko, Dominik, Martin, Luca, Holger, Tobias und Oliver. Sie alle sorgen dafür, dass wir hier so ausführlich im Podcast berichten können über die Eishockey-Weltmeisterschaft über Startnext, startnext.com/bissl-hockey-eishockey-wm-2023. Mittlerweile solltet ihr den Link kennen und wir kratzen am nächsten Level schon, Bernd. Und wir haben uns, wenn wir dieses Level erreicht haben, schon überlegt, dass wir da noch was verlosen werden. Wir werden es nicht verraten, was es ist, aber es gibt dann nochmal was drauf, weil wir haben uns auch gedacht, mehr Podcasts, also ich meine, irgendwie, ihr wollt ja wahrscheinlich noch andere Podcasts auch noch hören und ihr wollt Eishockey schauen und ja, insofern, wir sprechen ja eh nach jedem Deutschlandspiel und sprechen auch ausführlicher. Also das heißt, es wird dann noch eine Verlosung geben. Wir sagen mehr dazu, wenn wir eben das nächste Level beim Crowdfunding erreicht haben.
So nämlich.
Bernd, schöne Grüße.
An wen jetzt?
Nach Finnland, von mir an dich.
Ach so, ja, schöne Grüße zurück. Warum danke nicht? Zur Pseudo-Wiege des deutschen Eishockeys. Warum nicht?
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus!
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.